Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind und mit uns auf Gottes Wort hören möchten. Wir grüßen Sie mit der Losung von dem heutigen Tag, die steht im Psalm 112 und lautet so nach der Übersetzung von Neues Leben. Selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen hell, denn der Herr ist gnädig, barmherzig und gerecht. Ja, was wir auch für Dunkelheiten erleben mögen. Gott will sein Wort benutzen, uns auch auf solchen Wegstrecken ein Licht aufgehen zu lassen, aufleuchten zu lassen. Aber zunächst ein paar Abkündigungen. Heute ist der erste Sonntag im Monat und da möchten wir immer gerne Ihnen eine Möglichkeit geben, hinterher nach der Bibelstunde mit jemandem zu reden oder zu beten. Vielleicht hat sie was in der Predigt angesprochen, worüber sie gerne noch sprechen möchten, oder sie haben Fragen oder Gebetsanliegen. Dann kommen Sie einfach nach der Bibelstunde hier vorne hin und sprechen Sie die Personen an, die hier vorne sind. Gerne dürfen Sie auch alleine beten oder aber auch ein Anliegen für uns aufschreiben, für das wir beten sollen. Dann werden Schwestern unseres Mutterhauses das Anliegen aufs Herz nehmen und beten. Dann möchten wir Sie gerne einladen zu einer Lesung mit Lynn Austin am nächsten Sonntag, den 10. Juni um 3:30 im Evangelischen Gemeindehaus Eidlingen. Eintritt kostet 5 €. Diese Veranstaltung nennt sich Book and Coffee. Das ist also ein Kaffeenachmittag mit prominenten Autorinnen. Zum 100-jährigen Jubiläum veranstaltet der Franke Verlag mit 2 seiner Bestseller-Autorinnen eine Lesetour durch ganz Deutschland. Freuen Sie sich auf einen besonderen Nachmittag. Lynn Austin ist eine weltweit bekannte Bestseller-Autorin. Sie wurde schon 8-mal mit dem Christie Award ausgezeichnet, dem bedeutendsten christlichen Romanpreis in der USA. Elizabeth Campton ist Historikerin. Die Woche über arbeitet sie als Bibliothekarin und an den Wochenenden schreibt sie historische Romane. Also vielleicht interessiert sie es und sie nehmen es dann mit. Und dann laden wir Sie natürlich auch wieder herzlich ein zu unserer nächsten Bibelstunde, nächsten Sonntag, mit Schwester Gisela Beck. Im Römerbrief spricht Paulus von Nöten und von Dunkelheiten. Gefahr, Hunger, Angst und Trübsal. Und doch dann schaut er auf Jesus, auf seine treue und unverbrüchliche Liebe und schreibt in Römer 8, Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Nichts kann Sie und mich scheiden von dieser Liebe, Jesu. Nichts und niemand kann diese Liebe hindern, nicht einmal schmälern. Keine Not, keine Verfassung, keine Gegebenheiten in der Gegenwart und Zukunft. Das ist eine wunderbare Tatsache.
Friert jemand? Wir haben, glaube ich, noch Decken von Pfingsten irgendwo. Ja, schön, dass wir Sie in so einem warmen Haus empfangen können. Haben Sie es auch gehört beim Runterlaufen? Wir haben extra ein paar Amseln bestellt. Die haben zur Begrüßung wunderschöne Strophen gesungen. Tja, und ich bin in Heidelberg geboren. Nein, mein Herz habe ich dort nicht verloren, aber Heidemarie aus Heidelberg, das passt irgendwie gut zusammen. Schloss und Altstadt, Philosophenhöhe und die alte Neckarbrücke. Wen wundert's, dass die Heidelberger einen Schuss Romantik und Freude an Geschichte und Geschichten haben? Also ich habe auch so einen Schuss mitbekommen. Und wer dort aufwächst, erfährt auch irgendwann einmal oder hört irgendwann einmal von Hockenheim, vom Hockenheim-Ring. Ich sage nur DTM, Deutsche Tourenwagenmasters, und dann der Formel-1-Zirkus. Also dort versammeln sich nicht Bibelstundenleute in der meisten, sondern Leute, die am Formel-1-Fieber erkrankt sind. So auch am 27. Juli 1986. Im letzten Umlauf, in der 44. Runde, wurde es dramatisch. Piquet und Senna waren schon über die Ziellinie geschossen. Und da kommt Alain Prost ins Motodrom und er macht ganz merkwürdige Bewegungen. Wissen Sie, so wie wir als Kinder beim Fahrradrennen, dass das Rad noch ein bisschen schneller fährt, um das Ziel schneller zu erreichen. So machte Prost in seinem Rennwagen Bewegungen und trotzdem wurde dieses Gefährt immer langsamer. Tja, und am Schluss blieb sein McLaren trotz aller Kraftanstrengungen 200 Meter vor dem Ziel stehen. Was macht er? Er steigt aus. Und dann schreien alle Zuschauer und feuern ihn an und er versucht, dieses Gefährt nun mit eigener Kraft über die Ziellinie zu bringen. Irgendwann hat er die Erkenntnis, es geht nicht. Er gibt frustriert auf. Das Filmchen kann man googeln. Aber wir sind damit beim Thema unserer Stunde. Was tun, wenn wir am Ende sind? Wenn wir keinen Sprit mehr haben, keine Kraft, aussteigen? Was tun, wenn die Probleme so groß sind, dass sie mich total fertig und hilflos machen? Was tun, wenn sich nichts mehr bewegen lässt und die Welt wie mit Brettern vernagelt ist? Dann neigen wir schon auch dazu, die Lösung selber in die Hand zu nehmen, es mit eigener Kraft zu versuchen und erreichen doch nicht das Ziel. Wir wollen Antworten finden in Psalm 63. Wenn Sie den so einfach lesen, da könnte man den Eindruck gewinnen, er sei auf Wolke 19 geschrieben worden und gebetet. Aber das ist nicht so. Wir werden entdecken, dass dieser Psalm in einer ausweglosen Lage gebetet wurde. David, der ihn sprach, war auch ganz am Ende. Und wir werden entdecken, dass wir unsere Hoffnung nicht aus unseren schwierigen Verhältnissen und Verhängnissen destillieren müssen, sondern aus der Nähe Gottes. Zwischen den Gedanken wollen wir einige Strophen von Paul Gerhardt singen. Der war auch oft am Ende. Ich bete. Herr Jesus Christus, schenke uns bitte eine Stunde, in der du uns dein Wort aufschließt, als hätten wir es noch nie gehört. Du kennst uns. Du siehst bis auf den Grund unseres Herzens. Und das ist gut so, dass wir vor dir nichts verbergen müssen, dass wir vor dir sein dürfen, wie wir sind. Beschenke uns nun spürbar mit deiner Gegenwart. Du bist da, das genügt. Amen. In Hoffnung für alle heißt es ein Lied von David, ein Gebetslied, ein Gebet von David. Ja, jetzt frage ich als erstes, warum steht es für jedermann verfügbar in der Bibel? Ist es nicht peinlich, dass alle Welt das persönliche Gebet eines geschlagenen Mannes nachlesen kann? Wer von uns wollte das? Aber es muss uns nicht peinlich sein, denn Gott hat es so gemacht, dass 150 Gebete von ganz verschiedenen Menschen in ganz verschiedenen Zeiten aufgeschrieben wurden. Und sie wurden für uns, für alle Welt aufgeschrieben. Darin wird gelobt, geklagt und gelitten. Diese Gebete geben uns Worte, wenn wir keine Worte mehr haben. Sie machen uns Mut, alles ungekürzt und ungeschönt in der Sprechstunde Gottes auszusprechen. Wir lernen dabei auch, dass nicht jedes Gebet mit 3 Halleluja und 10 Hosianna enden muss. Andererseits kann man im Gebet und in der Gegenwart Gottes so glücklich werden, dass man auf einmal ganz andere Bilder hat. Da sprechen die Psalmen davon, dass Ströme in die Hände klatschen. Welch ein Bild! Oder Eichen wirbeln oder Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Neue Horizonte, eine neue Schau. Und aus dieser ersten Anfangsnotiz des Psalms erfahren wir, dass sich David in der Wüste Juda aufhielt. Wer war da schon mal? Gut, so viel Wüstenerfahrung. Also, das ist eine heiße, lebensfeindliche, steinige Wüste, die von großen Höhlen und Schluchten durchzogen ist. Manche Ausleger meinen, der Psalm sei entstanden, als David auf der Flucht vor Saul war. Dann wäre David ein junger Mann gewesen, den sein Chef, der König von Israel, zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Saul war krankhaft eifersüchtig auf seinen Schwiegersohn, den Goliath-Bezwinger, diesen hübschen Kerl und Frauenschwarm. David schlug sich mit einigen treuen Männern gerade so durch und versteckte sich in den Höhlen der Wüste Juda. Er lebte von der Hand in den Mund, fühlte sich ohnmächtig wie ein Floh, der von einem Säbelzahntiger gejagt wird. Sogar seine Eltern musste er ins Ausland bringen, um sie vor Saul zu schützen. Andere Ausleger meinen, der historische Hintergrund für diesen Psalm, für dieses Gebet, dieses Wüstenlied sei die Flucht Davids vor seinem eigenen Sohn, Absalom. Und dafür spricht, dass in Vers 12, also im letzten Vers dieses Psalms, es heißt, aber der König freut sich in Gott. Als er vor Saul floh, war er noch kein König. Und darum neige ich zu dieser zweiten Variante. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Absalom, dessen Name Vater des Friedens bedeutet, war der dritte Sohn Davids und keineswegs ein Friedensengel, er war ein Terrorbengel. Und wir finden diese Geschichte ausführlich im zweiten Buch Samuel in den Kapiteln 13 bis 19. Da wir jetzt keine Zeit haben, die ganz zu lesen, fasse ich es kurz zusammen und erzähle Ihnen, worum es geht. Wir brauchen diesen Hintergrund, damit wir den Psalm besser verstehen, damit er aufleuchten kann vor dieser Folie. Absalom und seine Schwester Tara waren auffallend schöne Menschen. Der älteste Sohn Davids, der hieß Amnon, der verliebte sich in seine Halbschwester Tamar. Eines Tages vergewaltigte er sie. Absalom erwartete nun von seinem Vater, dass der mit dem Amnon hart ins Gericht ging. Aber der David hat ihn nur so ein bisschen halbherzig einfach von seinem Königshof verbannt. David war ein frommer Mann. David hat viel gebetet. Wir haben im Psalter viele Gebete von ihm. War er deshalb perfekt? Fehlerlos? Ich sehe Kopfschütteln. War er nicht? Und denken wir nur an seine Ehebruchsgeschichte mit Bathseba, der Frau eines Soldaten. Und vielleicht konnte er deshalb mit seinem Ältesten nicht so richtig Schlitten fahren, weil er sein Herz und seine Hormone kannte. In Absalom aber brodelte ein bitterer Zorn. Er radikalisierte sich, ohne dass es jemand bemerkte. Und 2 Jahre später, als Gras über die Geschichte gewachsen war, da übte er brutale Rache und tötete dabei auch Amnon. Und dann floh er vor David. Erst 5 Jahre später traute er sich wieder, David unter die Augen zu kommen. Doch Absalom war mit der Rache an seinem Bruder noch nicht besänftigt. Jetzt verachtete er seinen schwachen Vater und plante, ihn zu stürzen. Dabei ging er auch eiskalt und raffiniert vor. Und wieder ahnte niemand etwas von dem, was in Absalom vorging, was er ausbrütete. Als Absalom genügend Leute auf seine Seite gezogen hatte, wagte er den Aufstand. Und da musste David hastig seinen Palast verlassen, Jerusalem verlassen. Er ging weinend über den Jordan und in die Wüste Juda hinein. Und das ist der Moment, wo dieser Psalm entsteht. Und da sehen wir nun den alten David vor uns, der da in der Wüste Juda betet. Wir sehen einen durch viele Schicksalsschläge und Erschütterungen im Glauben gereiften Mann und wir sehen ihn in einer wirklich wüsten Situation. Er ist am Ende. Er kann abdanken oder nicht, Absalom wird ihn stürzen. Flieht er, bedeutet es auch seinen Tod. Ich weiß nicht, ob David Tränen über das Gesicht liefen, als er anfing zu beten und zu sagen: Gott, du bist mein Gott. Er hätte durchaus auch anders anfangen können. Gott, stell dir vor, mein eigener Sohn verjagt mich, stürzt mich vom Thron, macht mich lächerlich vor aller Welt. Erst spürte ich doch noch seine kleine Hand in meiner großen, und jetzt ballt er die Fäuste und hasst mich. Wie konnte es so weit kommen? Wie kannst du so etwas zulassen? Was für eine Kreatur habe ich da in die Welt gesetzt? Es wäre nicht falsch gewesen, hätte David so begonnen und sich den Kummer so vom Herzen geredet. Aber er beginnt mit einem erstaunlichen Satz. Und er holt ihn sofort aus dem Pappkarton seiner engen eigenen Gedanken. Er wird herauskatapultiert und in einen weiten Horizont gestellt. Dieser Satz ist ein Satz, den kann man leicht behalten. Den kann man im Auto sprechen oder unter der Dusche. Den kann man im Büro und in schwieriger Situation sagen: Gott, du bist mein Gott. Du bist der Grund, der mich hält. Den kann mir auch ein Absalom nicht nehmen. Mein Gott heißt Eli, habe ich gelernt. Und da klingelt es doch bei uns. Eli, Eli, Lama Asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So betete David in Psalm 22. So beginnt er dort. Und Jesus hat dieses Zitat am Kreuz nachgebetet. Jesus wurde der Tod nicht erspart, um unsretwillen. Aber die Adresse für die Not war für David und für Jesus Gott. Eli, Eli, mein Gott. Aber wir sehen daran auch, wie spannungsvoll das Leben eines Beters ist. Und jetzt singen wir miteinander die erste Strophe von Paul Gerhardts Lied: Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch? Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Kommt die Überraschung. Du bist mein Gott, den ich suche. Ja, wie ist es nun? Hat er ihn oder sucht er ihn? David weiß, dass er über Gott nicht verfügen kann wie über seine Harfe. Und er sagt ihm praktisch: Du bist mein Gott und nun suche ich dich hinter dieser dunklen Wolkenwand. Hinter dieser Düsternis meiner Anfechtung, hinter dieser Katastrophe, die über mich und meine Familie hereingebrochen ist, ich suche dich. Und so sagt er zu ihm: Ich brauche dich, ich sehne mich nach dir. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Das ist auch wieder etwas, was uns anrühren kann. Die Situation, in der er ist, inspiriert ihn zum Gebet. Er ist in der Wüste und es inspiriert ihn der Gedanke: Ich brauche jetzt etwas, was von außen kommt. Denn es war bei ihm wirklich wie bei Alain Prost. Da war kein Tropfen eigener Macht mehr. Aber er steigt nicht aus, sondern er sagt: Du, ich brauche deine Hilfe. Eine Hilfe, die nicht von mir kommt. Sehnsucht nach Gott. Gibt es das überhaupt? Spüren wir sowas? Vielleicht meinen wir ja, im Urlaub. Da kann ich mich dann mal beschäftigen damit. Hoch auf den Bergen oder am weiten Strand. Wenn wir den Alltag abgeschüttelt haben, dann können wir uns den Luxus der Sehnsucht nach Gott leisten oder auch gönnen. Aber das ist bestimmt nicht die Logik des Glaubens. Wir sehen David geschüttelt vom Alltag, verzweifelt in Not. Und gerade da bricht die Sehnsucht nach Gott auf. Das tiefe Verlangen nach Gottes Nähe. Gerade weil alles um ihn zusammenzubrechen droht und er kein Ticket auf die Balearen hat, gerade da hat er Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott kann erlöschen, so in der Glaubensroutine. Das merken wir am allerersten daran, wenn wir unsere Bibel lesen, damit sie gelesen ist. Und die Zeit mit Gott bleibt dann leer und uninspiriert. Wir halten dann die Stille auch gar nicht mehr so aus, sondern stürzen uns lieber in die Arbeit. Aber meine Lieben, gerade dann kann so eine Psalmstelle zur Bitte werden. Ich brauche dich. Ich bin gerade total öde. Ich brauche dich wie Regen. Sie werden es mir verzeihen, aber eine Eidlinger Diakonisse kann an der Stelle nicht anders als auf die Gründerin verweisen. Das erste Buch, das über sie erschien, hieß nämlich »Ich hatte Durst nach Gott«. Wir haben es jetzt etwas anders genannt, aber sie war eine, die diese Sehnsucht nach Gott immer wieder neu gespürt und um die Stillung dieser Sehnsucht gebetet hatte. Wer das Buch hat, lest doch noch mal nach, Bettruhe für einen Bücherwurm. Und wer es nicht hat, der kann es ganz lesen und sich eintun, denn ihr Leben war tatsächlich davon bestimmt, Sehnsucht nach Gott, nach der tieferen Erkenntnis in seinem Wort, und sie hatte eine große Sehnsucht, es anderen Menschen zu erklären und sie einzuladen dazu. Wörtlich sagte sie, mein Durst nach Gott war unstillbar. Durst verschafft sich Gehör, verlangt Aufmerksamkeit. Durst lässt sich nicht wegdiskutieren oder beschwichtigen. Wird Durst nicht gestillt, droht Verwirrung des Geistes, Austrocknung, ja sogar Tod. Und deshalb hält er Ausschau nach seinem Gott. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Wieder der Punkt nach draußen. Gott hat seine Macht nicht abgegeben. Und nun kommt eine Liebeserklärung nach der anderen. In Klammer sage ich wieder, vergessen Sie nicht die Verhältnisse, in denen er das betet. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Was machen wir 2018 mit solchen Worten? Vielleicht zuckt da mancher zusammen und denkt, oh David, wenn ich fix und fertig bin, dann habe ich nicht so innige und lyrische Gedanken. Dann denke ich nicht an Gottesdienste oder Bibelstunde in Eidlingen. Dann nehmen mich die Gedanken der Not völlig in Beschlag. Dann habe ich ein Karussell im Kopf. Stelle verloren. Mit der Miete im Rückstand, der Junge schwänzt die Schule, ist dauernd mit üblen Kerlen unterwegs, radikalisiert sich zusehends. Mein Mann macht mir das Leben zur Hölle mit seiner Trinkerei. Ein anderer sagt, ich komme mit meiner schweren Krankheit nicht zurecht. Die Schmerzen sind unerträglich. Das letzte Gespräch mit dem Arzt war niederschmetternd. Da helfen mir alle Blumen und schönen Karten mit Bibelsprüchen nichts. Ich bin so am Ende. Ich bin ganz hilflos und elend. Und jetzt frage ich dich, David, was betest du hier eigentlich? Machst du deine Ohren zu? Verdrängst für 20 Minuten stille Zeit alle Realität? Steckst gar den Kopf in den Sand? Nicht sehen, nichts hören, nichts fühlen, nichts merken? David macht weder das eine noch das andere. David hat ein Geheimnis entdeckt, das er uns allen sagt. Es steht in Vers 4. Deine Liebe, andere übersetzen, deine Güte, deine Huld, deine Gnade ist besser als Leben. Ich habe mir sagen lassen, das hebräische Wort, das da steht, ist prall gefüllt mit der Zuwendung Gottes zum Menschen. Es lässt sich gar nicht mit einem Wort übersetzen in unsere Sprache. Und David will sagen, auch wenn ich mein Leben durch Absalom verlieren sollte, so ist das, was Gott mir gab und gibt, weit, weit mehr als dieses Leben. Ja? Es ist mehr als alles Leben überhaupt. Und sei es noch so schön. Man kann so eine Aussage nicht erklären, wie man erklärt, dass 2 und 2 4 ist. Oder dass, ich kann sagen, das ist H2O hier drin. 2 Moleküle Wasserstoff und 1 Sauerstoff. Ich kann das nur theoretisch erklären. Aber wenn ich jetzt herginge und würde dieses Wasser hierher schütten, ich traue mich nicht, obwohl es vielleicht erfrischend wäre, dann würde mindestens die erste Reihe erleben, was Wasser ist. Oder wenn ich es zum Trinken anbiete. Oder wenn ich die Blumen gieße, falls sie welk wären. Also, ich muss es erleben. Und ich muss darum bitten. Wir singen wieder. Diesmal ein bisschen abwechselnd. Nochmal schöne Strophen von Paul Gerhardt. Schauen Sie einfach immer hin, wer gerade dran ist. Wir können nicht den ganzen Psalm ausschöpfen heute, zumal es ja auch ein bisschen warm ist. Wir fragen uns zum Schluss einfach, woher weiß David, dass Gottes Güte mehr ist als das Leben? Und dazu, man kann ja viel behaupten, bis der Tag rum ist, nicht? Morgens beim Gebet sage ich, du bist mir mehr als das Leben, und schon beim Mittagessen habe ich es vergessen. Schauen wir Vers 7 an. Da sagt David, wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Hier outet sich David. Er gibt wieder etwas Intimes über sich selbst preis. Nächtelang hat ihn Gott schon beschäftigt. Und bitteschön, der hatte nicht so eine Bibel. Da wurden die Geschichten erzählt von der Schöpfung und von Abraham und Mose. Aber er hatte noch keine Bibel. Da musste er nachdenken, das hat ihn beschäftigt. Und hier begegnen wir also in diesen Zeilen, die 3000 Jahre alt sind, einem Menschen, dem die Beschäftigung mit Gott schlaflose Nächte bereitet. Ich sage nur in Klammern, was bereitet uns schlaflose Nächte? Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Eine solche Gewissheit, die macht man nicht, die erfährt man nicht mal schnell, wenn es brennt, wenn es eng wird und bedrohlich. Es gibt da keinen Highway der Glaubensheiterkeit, auf dem man ungehindert entlangbrettern könnte bis zum Ziel, sondern die Gewissheit einer beständigen, liebenden Gegenwart Gottes, die wächst in uns. Ich sagte vorhin, wir haben den alten David vor uns, den reifen David. Es wächst in uns eine Gewissheit, diese Liebe umgibt mich. Diese Güte ist mehr als alles, was ich habe. Diese Liebe strahlt auf, auch in der Nacht, auch wenn alles wankt. Und mehr als 1000 Jahre später, da nahm nun der Apostel Paulus diesen Gedanken auf, mit diesen Sätzen der Schriftlesung, die wir vorhin gehört haben. Und er formulierte das unglaublich kühn. Und er wusste genau, wovon er sprach. Er hat viel erlitten, viele Nächte erlitten. Ich lese noch einmal Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und nun schließen wir den Kreis und singen nochmal 2 Strophen von Paul Gerhardt. Und wenn Sie einen Formel-1-Fan treffen, dann erzählen Sie ihm doch mal die Geschichte und lesen Sie mit ihm diesen Psalm. Wir beten. Danke, du lieber auferstandener Herr. Danke für dein Wort. Danke, dass es zeitlos in unsere Zeit spricht. Danke, dass es praktisch und groß ist. Danke, dass es in unsere Nächte passt und in unser ganzes Leben. Wir bitten dich, schenke uns aufs Neue die Sehnsucht nach dir, nach deiner guten Nähe, die uns heraushebt aus den Wüsten der Gegenwart. Wir bitten dich, schenke uns Freude und Schwung, andere Menschen mit hineinzunehmen in die Macht und die Kraft, das Heil und den Segen deines Wortes. Lieber Herr, wir rechnen damit, dass du mit uns gehst in die neue Woche, dass du uns beistehst in Anfechtung und Versuchung, dass du in uns die Gewissheit wachsen lässt, deine Güte ist mehr als alles Leben. Amen. Tja, damit sind wir am Ende dieser Bibelstunde. Nehmen Sie es mit, Gott, du bist mein Gott. Und unter den Segen dieses Gottes wollen wir uns stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.